Die Kategorien Angst, Furcht dürfen dann einfach keine Rolle spielen.
Was ist der Spielraum, der finanzielle Spielraum?
Natürlich ist Russland weiter kriegsfähig.
Die fiskalische Lage in Russland ist nicht so schlecht.
Man muss genügend Munition und Ersatzteile haben, um auch einen längeren, hochintensiven Krieg durchhalten zu können. An der Stelle hat Europa Lücken, die auch noch tiefer geworden sind dadurch, dass man einen großen Teil der Bestände abgegeben hat an die Ukraine.
Ist aus diesem Indiz abzuleiten, dass Russland etwas gegen die NATO vorbereitet?
Die Russen haben in mehr als 3 Jahren es nicht geschafft, bis Kiew zu kommen. Man sollte nicht eine Kriegshysterie herbeireden.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 18. Könnte sich Putin einen Angriff auf die NATO überhaupt leisten? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 18. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wien-Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir sind heute allerdings nicht zu zweit, sondern haben wieder einen Spezialgast eingeladen, und zwar den deutschen Militärexperten und ehemaligen Bundeswehroberst Wolfgang Richter. Er diente beim obersten Hauptquartier der NATO in Belgien. Er leitete die deutsche Delegation für die globale Rüstungskontrolle bei der UNO und später auch bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wenn ich es richtig wiedergebe. Und er ist in den Bereichen Rüstungskontrolle, Sicherheitskooperationen, Völkerrecht lange wissenschaftlich tätig, nämlich lange Zeit bei der Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik und auch beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Ich kann nicht alles andere auf noch zählen, wo Sie tätig waren. Herr Richter, herzlich willkommen in unserer Runde und danke fürs Kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielleicht nur zur Einordnung. Ich war Leiter des militärischen Anteils der deutschen Delegationen bei der OSZE und bei den Vereinten Nationen und der Abrüstungskonferenz.
Jetzt haben wir es genau. Danke Ihnen. Danke sehr. Bevor wir der Frage nachgehen, ob sich an der russischen Militärproduktion und den Militärausgaben die Absicht eines Angriffs auf die NATO ablesen lässt, wie das mancherorts behauptet wird, frage ich Sie, Herr Richter, kurz nach dem Empfinden eines Militärprofis während 3er Jahre Ukraine-Krieg. Hatten Sie jemals Angst, dass die Situation wirklich eskalieren, nämlich über die gesamte Ukraine sich ausbreiten könnte und sogar in einen globalen Konflikt übergehen könnte? Oder blieben Sie da als Militär, Ex-Militär, immer nüchtern und gelassen?
Also das Militär ist ja erzogen und insbesondere der Generalstabsoffizier zur nüchternen Analyse. Das heißt, die Kategorien Angst, Furcht dürfen dann einfach keine Rolle spielen, sondern es geht darum, realistisch abzuschätzen, wo sind die Risiken, wo kann der Krieg eine gewisse Eskalationsstufe überschreiten. Und das war, die deutsche Diskussion hat sich immer darum gedreht, wie viel können wir tun, ohne selbst Kriegspartei zu werden. Und das war auch eine Kategorie, die der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz sehr gut im Gedächtnis hatte und auch immer wieder ins Spiel brachte, insbesondere bei der Diskussion über Taurus. Ich glaube, Deutschland war sich unter dieser Führung durchaus bewusst, dass es ein Risiko gibt und dass man dieses Risiko bewältigen muss. Einerseits die Ukraine also unterstützen, auf der anderen Seite aber nichts tun, was in eine Eskalation gehen könnte, die dann bedeutet, dass wir in einen allgemeinen europäischen Krieg kommen und dass wir Kriegspartei werden.
Also so gesehen eine kluge Politik.
Das war im Grunde genommen eine vorsichtige Politik. Sie wurde viel kritisiert. Ich habe mich dahinter gestellt, weil ich fand, das ist eine vernünftige Politik gewesen. Und man sollte die Risiken insbesondere als Nicht-Nuklearmacht im Herzen Europas nicht unterschätzen. Auch wenn Frankreich und Großbritannien als Nuklearmächte an der Peripherie Europas möglicherweise andere Risikokalküle haben, das darf aber nicht die deutsche Position sein.
Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag, den 15. Mai 2025 auf. Der Moment ist sehr heikel, denn in Istanbul wird über eine Waffenruhe verhandelt, allerdings ohne Putin, wie wir wissen, inzwischen, der nicht hinfährt. Die EU ist gerade bei der Verabschiedung neuer Sanktionen gegen Russland. Es geht wiederum um weitere Schiffe, 200 sind genannt, der sogenannten Schattenflotte, also was den Ölexport betrifft. Russland hat unterdessen gerade das Budgetdefizit verdreifacht, also vehement ausgeweitet. Naja, und vor allem, warum wir uns heute zu diesem Thema hier unterhalten. Es ist ja so, dass der Westen nicht müde wird, davor zu warnen, dass Russland schon in absehbarer Zeit einen Angriff auf die NATO-Staaten plant oder planen könnte, wie etwa die baltischen Staaten, und dass es dazu die Fähigkeit habe und auch die Absicht. Und das wollen wir heute einordnen. Die Drohungen vor diesem angeblichen russischen Plan sind umso lauter geworden, als ja jetzt im September wieder ein Großmanöver stattfindet namens Sabbat, also Westen, in Belarus mit 3000 Soldaten unter OSZE-Beobachtung. Und da sagte zum Beispiel Sönke Nezel vor kurzem, es sei der letzte Sommer im Frieden in Europa. Das ist eine der Aussagen. Es gibt viele Aussagen dazu. Putin hingegen fragte, ich meines Wissens im Vorjahr, oder war es doch schon vor 2 Jahren, beim Wirtschaftsforum in Petersburg, sagte, ob alle noch normal ticken in Europa, die glauben, dass wir die NATO angreifen werden. Sehen wir uns das im Detail an, meine Herren. Und zwar, ich würde vorschlagen, dass wir es auf 3 Ebenen abhandeln. Das eine ist die geheimdienstliche Ebene. Das nächste, das wir sehr ausführlich behandelt werden, ist die militärische und auch sehr ausführlich die ökonomische Seite dieses ganzen Themenkomplexes. Das heißt, was ist möglich überhaupt? Was ist hier unrealistisch von allen Einschätzungen? Ich beginne bei den geheimdienstlichen. Da ist es so, dass der US-amerikanische Nachrichtendienst 2024 in seiner offiziellen Bedrohungsanalyse zu folgendem Schluss kam, ich zitiere wörtlich: Russland will mit ziemlicher Sicherheit keinen direkten militärischen Konflikt mit den Streitkräften der USA und der NATO und wird seine asymmetrischen Aktivitäten unterhalb der Schwelle eines militärischen Konflikts weltweit fortsetzen. Diese Einschätzung wurde im März dieses Jahres 2025 bestätigt. Jetzt kommt es aber anders. Der dänische Verteidigungsgeheimdienst zum Beispiel sagt, dass Russland seiner Ansicht nach in den nächsten 5 Jahren einen weiteren großen Krieg beginnen könnte. Dann kommt noch der niederländische Militär- und Geheimdienst, der sagt, nach dem Erreichen eines Friedensabkommens in der Ukraine würde Russland für einen weiteren großen Konflikt gerüstet sein. Und dieser Tage, sagte ein hochrangiger europäischer Diplomat in einem Hintergrundgespräch mit Korrespondenten in Brüssel, Putins Appetit ist nur gewachsen. Und was die Ukraine betrifft, will er sie zur Gänze und die europäische Sicherheitsarchitektur dazu, sprich er will eine Schwächung der NATO. Jetzt, Herr Richter, sind die USA realistischer in der Beurteilung? Wie interpretieren Sie diese meines Erachtens widersprüchlichen Einschätzungen? Und was sagen Sie dazu, dass die Europäischen derart abweichen von den US-amerikanischen, wie mir scheint?
Also zunächst einmal ist die Abweichung offensichtlich. Das zweite ist, jeder kann durch offene Quellen, wenn er Experte ist, eine Einschätzung der Risiken machen. Er kann die Fähigkeiten, die es militärisch gibt, miteinander vergleichen. Und er kann natürlich auch interpretieren aus den Absichten, zumindest soweit die Absichten in Artikeln, in öffentlichen Meinungsäußerungen oder in offiziellen Stellungnahmen von den Russen abgegeben worden sind, von der russischen Führung. Man sollte hier unterscheiden zwischen dem, was Propagandisten in den Staatsmedien sagen und dem, was die russische Führung tatsächlich sagt und tut und was sie an Vertragsvorschlägen vorgebracht hat. Und wir wissen über viele Jahre, was die russischen Risikobefürchtungen tatsächlich sind. Bei den Geheimdiensten muss man natürlich einen Unterschied machen zwischen der Ebene, der Fachebene, der Arbeitsebene, die, glaube ich, einen sehr guten Überblick auch in Europa hat über das, was Russland kann militärisch, welche Fähigkeiten sie haben, welche Zahlen vorhanden sind zu bestimmten Waffensystemen. Und sicherlich wird es auch Einschätzungen geben über die Absichten, soweit man sie herausinterpretieren kann aus den offenen Äußerungen. Wir wissen aber aus der Vergangenheit, dass die Führungsebenen auch von Geheimdiensten natürlich auch politische Rücksicht nehmen müssen. Und wir haben einen sehr eklatanten Fall gerade in den USA erlebt, kurz vor dem Irakkrieg 2003. als mit Geheimdienstberichten versucht wurde zu untermalen, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügt, die verboten waren zum damaligen Zeitpunkt. Und das war einer der wesentlichen Kriegsgründe. Und es hat sich herausgestellt, dass das nicht zugetroffen hat und dass man innerhalb der Geheimdienste die Erkenntnisse einstuft in unterschiedliche Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit, ist bei dieser politischen Interpretation einfach unter den Tisch gefallen. Man hat sich sogar auf deutsche Geheimdienstquellen berufen und hat nicht dazu gesagt, dass die deutschen Geheimdienste aber gesagt haben, das ist die unterste Stufe von Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit. Aber man teilt solche Dinge eben im Rahmen der NATO miteinander. Und dann sieht man schon, dass auch politisch interpretiert wird, was die Fachebene möglicherweise ganz anders sieht.
Wenn ich es auf den Punkt bringe, die Amerikaner von den offiziellen Aussagen und Einschätzungen her sind realistischer, die Europäer weniger realistisch ihres Erachtens?
Nun, wenn man Fähigkeiten und Absichten wirklich analysiert, und wir werden das ja sicherlich gleich noch tun, dann glaube ich, dass die amerikanische Auffassung eine korrekte ist und die Amerikaner verfügen tatsächlich über wohl weltweit die besten Aufklärungsmittel, die wir uns vorstellen können.
Herr Astorf, zu diesem Thema ganz kurz. Ich frage Sie gar nicht in erster Linie jetzt als Ökonomen, sondern als gebürtigen Russen und Menschen, der in beiden Weltgegenden gelebt hat und lebt. Was würden Sie sagen bei diesen Einschätzungen, wenn Sie das hören? Putins Aussagen, seid ihr Europäer verrückt geworden, dass wir sowas vorhaben könnten? Der Westen, der sagt, naja, natürlich hat er das vor. Redet man da aneinander vorbei? Gibt es da prinzipiell unterschiedliche Zugänge und Einschätzungen? Was sagen Sie?
Also ich bin in der Sowjetunion geboren und aufgewachsen. Die Sowjetunion, das war eine andere Welt, ja. Und natürlich die Leute, also die sowjetischen Leute, die wurden von der sowjetischen Propaganda sehr stark geprägt. Also man hat eigentlich die Leute im Westen gar nicht gesehen. Also die meisten Leute haben das gar nicht gekannt, ja. Das war etwas wie von einem anderen Planeten. Das hat sich aber sehr stark gewendet mit der Wende, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, mit dem Übergang zur Marktwirtschaft in den 90er Jahren. Das hat sich sehr stark geändert. Sehr viele Leute sind dann in den Westen gefahren, viele sind dann in den Urlaub gefahren. Es gab auch sehr viele geschäftliche Kontakte, geschäftliche Verflechtungen und so weiter und so weiter. Ich glaube nicht, dass sich das radikal in den letzten 3 Jahren geändert hat. Das heißt, grundsätzlich glaube ich nicht, dass es in der russischen Gesellschaft eine grundsätzliche Abneigung gegen die westliche Zivilisation beziehungsweise gegen die westlichen, so gegen die einfachen Leute im Westen gibt. Das glaube ich nicht. Es gibt gewisse Vorbehalte gegen die politische Führung, ja, die natürlich auch von der russischen Propaganda sehr stark verstärkt wird. Aber ich glaube nicht, dass es da wirklich fundamentale Unterschiede gibt, trotz diesen ganzen Diskussionen über die Werte und die Rolle der Familie und die sexuelle Minderheit und so weiter. Ich glaube, das sind eher zweitrangige Sachen.
Dann würde ich sagen, wechseln wir auf die militärische Ebene von der geheimdienstlichen. Jetzt komme ich nochmals auf den obersten Geheimdienstbeamten der Niederlande zurück, der kürzlich in einem Interview gesagt hat, dass Moskau in der Lage sein werde, seine Streitkräfte rasch wiederherzustellen, wenn im Ukraine-Krieg Frieden erreicht werde. Es ist ja auffällig, dass seit Beginn sozusagen der amerikanischen Offensive, was Friedensbemühungen betrifft, die Aussagen in Europa eher stärker werden, dass es noch gefährlicher wird, nicht? Aber das nur zum Hintergrund. Jetzt frage ich Sie, es ist zwar nachvollziehbar, dass man Russland als Atommacht nicht besiegen kann, das ist eine andere Kategorie, aber rein konventionell, ist das Vorankommen der Großmachtarmee in der Ukraine eigentlich ein Ruhmesblatt oder doch eher nicht, frage ich Sie, Herr Richter. Wie steht die russische Armee realistisch eingeschätzt da?
Also ein Ruhmesblatt ist es sicherlich nicht. Es gab eine ganze Reihe von Fehleinschätzungen auf allen Seiten. Das betraf insbesondere die russische Fehleinschätzung zu Beginn des Krieges, dass die Ukrainer nicht kämpfen würden. Das ist insofern erklärbar, als 2014 nach der Maidan- oder Anti-Maidan-Bewegung im Osten und der Krim-Annexion tatsächlich die ukrainischen Streitkräfte, die aktiven Streitkräfte nicht gekämpft haben. Es sind von 185.000 Soldaten nur 6.000 mobilisiert worden. Und teilweise sind sie wieder umgekehrt, wenn sie im Osten auf Demonstrationen von älteren Mütterchen gestoßen sind, die gesagt haben, ihr seid hier nicht willkommen, dreht um. Und dann sagt der Kommandeur eben, na gut, dann nicht. Dann ist tatsächlich umgedreht. Das konnte man im Fernsehen verfolgen. Wer wirklich gekämpft hat, das waren Freiwilligenbataillone, die zum Teil auch sehr rechts gewirkt sind. Und die haben eigentlich das Rückgrat der Verteidigung oder der Antiterroroperation, wie es anfangs hieß, gegen die Donbass-Milizen dann auch geprägt. Während andere Teile, wie zum Beispiel die ukrainische Schwarzmeerflotte, teilweise übergelaufen ist, an der Spitze übrigens der Chef der Marine, mit insgesamt 16.000 Soldaten. Sie hätten ja auch kämpfen können, aber sie sind jetzt Teil der russischen Schwarzmeerflotte. Und das zeigt, dass es da schon eine Spaltung gab. Und Putin hat offenbar geglaubt, das würde sich 2022 wiederholen lassen. Und das war nicht der Fall. Es gab einen Teil von Kooperation mit den Russen im Süden, wo man relativ schnell vorankam in den ersten Tagen. Und es gab erbitterten Widerstand im Donbass, wo die ukrainische Armee sich seit Jahren eingegraben hat und auch Erfolg gehabt hat. Es gab einen völligen Geisteswandel der ukrainischen Armee. Und die Russen sind dann zu ihrer großen Überraschung auf 900.000 mobilisierte Ukrainer gestoßen, die auch dann heftig gekämpft haben. Und das war eine Fehleinschätzung auf der russischen Seite. Das heißt, sie konnten mit ihren 200.000 Mann, mit denen sie angetreten sind, nicht das erreichen, was sie glaubten, nämlich mit einem raschen Einmarsch eine politische Wende herbeiführen und dann wäre der Krieg beendet. Das ist eine Fehleinschätzung. Fehleinschätzung gab es natürlich auch im Westen in Bezug auf Waffenlieferungen und Sanktionen, vielleicht kommen wir darauf noch. Die Wirksamkeit war auch weitaus geringer, als man das gedacht hat. Wenn man insgesamt die Stärke der ukrainischen und der russischen Armee vergleicht, dann kann man heute sagen, die Russen haben über die Mobilisierungswelle, die es im September 2022 gab, ihre Kräfte erheblich natürlich verstärkt. Wir können jetzt davon ausgehen, dass innerhalb der Ukraine bis zu 600.000 russische Soldaten sind, nicht nur Heer, auch andere. Und dass von den 800.000 Ukrainern, die es im Moment in Uniform gibt, etwa die Hälfte im Donbass an der Front steht. Und die Ausgeglichenheit der Kräfte zeigt sich natürlich auch in den Ergebnissen, in den Operationen, in der Tatsache, dass es so eine Art gläsernes Schlachtfeld gibt, in dem man kaum noch überraschende Bewegungen durchführen kann. Und das hat dazu geführt, dass am Ende dieser Krieg, eigentlich schon in den letzten 3 Jahren, zu einem relativ statischen Abnutzungskrieg gekommen ist, in dem am Ende auch Ressourcen entscheiden werden. Und im Moment neigt sich die Waagschale etwas zugunsten der Russen. Sieht man auf die Gesamtstreitkräfte Russlands, dann kann man feststellen, dass 3/4 aller Landstreitkräfte in der Ukraine gebunden sind. Immer noch mit dem Ansatz, dass es eigentlich nur professionelle Soldaten sein sollen und keine Wehrpflichtigen. Der Ansatz wurde nur unterbrochen in der Kursk-Operation, als also ukrainische Soldaten, also die ukrainische Armee, einen Angriff auf russisches Gebiet in Kursk gemacht hat. Dort wurden auch Wehrpflichtige eingesetzt. Aber ansonsten bisher jedenfalls nicht. Und die Frage, die Sie ja gestellt haben, ist, wie schnell könnte sich eine russische Armee dann reorganisieren, sollte es überraschend einen Waffenstillstand geben? Da muss ich zunächst einmal sagen, es hat 2 Teile. Der erste Teil ist die Annahme, unter welchen Bedingungen wird der Ukraine-Krieg eigentlich beendet. Wäre dann das Risiko für die russische Armee sofort beendet, sodass sie alle ihre Truppen abziehen können? Meine Antwort ist ganz klar, nein. Sie werden über Jahre hinaus das Risiko im Blick behalten müssen, dass Ukrainer, wenn die Situation günstiger ist, sich natürlich auch entschließen könnten, einen Revisionskrieg zu führen, um verlorene Gebiete zurückzugewinnen. Und dieses Risiko muss Russland abdecken. Also auch nach einem Waffenstillstand ist Russland nicht in der Lage, einfach Kräfte beliebig abzuziehen. Das Zweite ist, selbst wenn Sie alle Kräfte Russlands zusammenzählen, und da reden wir im Moment über bis zu 1,3 Millionen, wenn die letzte Einberufung dann wirksam wird, dann stellt man fest, dass ein Großteil dieser Kräfte natürlich, wie schon gesagt, in der Ukraine steht. Und der Rest, das große russische Gebiet abdecken muss von Murmansk, wo es eine wichtige U-Boot-Komponente ihrer nuklearen Abschreckung gegenüber den USA gibt, bis hin zu Vladivostok, wo der andere Teil dieser U-Boot-Flotte dann steht, aber auch große Seestreitkräfte, und vom Kaukasus bis über Zentralasien. Das heißt, das ist verteilt und sie haben jetzt große Probleme, darauf zu reagieren, dass die NATO sich im Norden erweitert hat um Finnland und Schweden. Und was wir dort sehen, ist nicht eine Truppenakkumulation, weil sie dazu nicht in der Lage sind, sondern der Versuch, die Infrastruktur an der finnischen Grenze etwas auszubauen, um dann, wenn man mehr Truppen frei hat, möglicherweise diese Truppen dort einzusetzen. Das reicht nicht für einen Angriffskrieg, aber aus russischer Sicht ist das nötig, um zu reagieren auf eine neue Frontlinie, die man vor dem finnischen Beitritt zur NATO eben nicht hatte. Also unterm Strich, und jetzt kommt der andere Vergleich, wenn Sie sehen, was die Europäer, und dann nehme ich schon mal die Türkei raus und ich nehme auch die USA raus, weil man ja glaubt, die USA ist möglicherweise nicht mehr zuverlässig, dann sind auch die Europäer alleine im konventionellen Bereich den russischen Streitkräften sehr deutlich überlegen. Das trifft für die Landstreitkräfte zu, das trifft noch mehr für die Luftstreitkräfte zu und für die Seestreitkräfte ohnehin. Da gibt es eine überwältigende Überlegenheit. Das bedeutet, man kann dazu auch Zahlen natürlich nennen. Das ist
vielleicht kommen wir später auf dieses Detail noch zu sprechen.
Aber das ist meine Antwort. Es ist nicht denkbar, dass die russischen Streitkräfte das ukrainische Risiko einfach zur Seite legen und sich dann auf die NATO konzentrieren. Und zweitens, selbst wenn sie es täten, wären sie der NATO konventionell unterlegen.
Das eine ist jetzt die Truppenstärke beziehungsweise die Größe des Militärs als solches. Jetzt sagte aber der deutsche Bundeswehrinspektor Carsten Breuer kürzlich, was die Waffen betrifft, dass die Russen inzwischen mehr Waffen produzieren, als es für den Krieg in der Ukraine benötige. Wörtlich, Russland produziert auch mit Hilfe anderer Länder viel mehr Artillerie, als es für den Krieg mit der Ukraine benötigt. Das Zitat stammt allerdings vom niederländischen Geheimdienst. Sehen Sie das auch so, was die militärische Produktion betrifft? Und ist aus diesem Indiz abzuleiten, dass Russland etwas gegen die NATO vorbereitet?
Also erstens, Russland reagiert auf den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens. Das muss man klar sagen. Da Sie haben zum Beispiel den Militärbezirk Leningrad wieder eingeführt, der diesen Traditionsnamen noch trägt, der von St. Petersburg aus geführt wird. Der war lange Zeit aufgelöst, weil man an dieser Stelle überhaupt keine Bedrohung empfand. Nach dem Beitritt hat man das jetzt wieder eingeführt, aber man hat die Truppen nicht, um diesen Militärbezirk auch voll auszustatten. Denn teilweise sind ja Truppen genau aus diesem Bereich, aber auch aus den baltischen Grenzen, selbst aus Kaliningrad abgezogen worden für den Einsatz in der Ukraine. Das heißt, man wird sich jetzt natürlich auf russischer Seite Gedanken machen, wie können wir eine solche Flanke abdecken. Und das findet auch gerade statt. Derzeit aber nur mit Infrastrukturmaßnahmen, weil Truppen einfach fehlen. Der zweite Punkt ist, ich habe mir natürlich auch die Produktion angeschaut und die Zusammensetzung der russischen Streitkräfte seit 2022. Das kann man nachvollziehen. Es gibt ja renommierte Institute wie das Londoner Institut für strategische Studien, die jedes Jahr eine Übersicht über diese Streitkräfte herausgeben. Das nennt sich Military Balance. Und wenn man das nachvollzieht, es gibt viele andere Quellen, die ich mir auch anschaue, dann stellt man fest, dass die russische Armee, insbesondere die Panzerstreitmacht der Landstreitkräfte, erheblich abgenommen hat. Sie sind mal 3.400 Kampfpanzern angetreten gegen die Ukraine, sind jedes Jahr runtergegangen in ihrer Zahl und haben mühsam die großen Verluste, die sie hatten, wieder aufgefrischt, aber jetzt nicht mit Neuproduktion im Wesentlichen, sondern mit der Instandsetzung von Lagerbeständen. Und die Lagerbestände waren doch noch erheblich, die man jenseits des Urals hatte. Aber das sind halt ältere Modelle und das ist auch das Problem. Das heißt, die werden zum Teil, macht man aus 2 oder 3 Panzern dann einen, wenn man den instand setzt, weil man ja auch Ersatzteile braucht. Das sind ältere Typen, die kommen noch aus den 60er und 70er Jahren und da muss die Industrie einiges tun, um das dann zu bewältigen. Und das hat sie auch getan, aber 90% des Ausstoßes der Rüstungsindustrie, was die Kampfpanzerkomponente betrifft, besteht aus der Instandsetzung älterer Modelle. Und die Folge davon ist, dass diese Armee jetzt veraltet. Wir haben also ein Viertel der jetzt vorhandenen Kampfpanzerstreitkräfte im aktiven Dienst, die immer noch übrigens weniger in der Zahl sind als zu Beginn des Krieges. Ein Viertel besteht aus älteren Modellen der 60er und 70er Jahre. Und das bedeutet, dass ein Qualitätsverlust eintritt bei den russischen Streitkräften, die natürlich jetzt mehr auf Masse gehen. Und das ist im Krieg auch ganz selbstverständlich, dass man jetzt nicht nur mit Qualität arbeitet, sondern mit Masse. Trotzdem wäre das natürlich ein einschränkender Punkt, wenn man sich dann wirklich mit der NATO, dem stärksten Militärbündnis der Welt, anlegen wollte. Wenn Sie auf die Neuproduktion schauen, also dann ist von etwa 1.500 bis maximal 2.000 gepanzerten Kampffahrzeugen, die man produziert pro Jahr, dann sind es 10%, die wirklich eine Neuproduktion darstellen. Und das kann ich hier auch ablesen an zum Beispiel die Typen, neuen Panzertypen T-90. Das ist nicht mehr als 200 bis 250, die dabei herauskommen. Insofern ist die Aussage, die Russen könnten einen weiteren großen Krieg führen, für sich genommen, erstmal nicht falsch, weil es ja nicht sagt, gegen wen würde ein solcher Krieg stattfinden. Natürlich ist Russland weiter kriegsfähig. Die Frage stellt sich aber, ob sie in der Lage wären, einen Krieg gegen die NATO zu führen. Und dann sieht das natürlich völlig anders aus. Die NATO ist überlegen und die Russen werden auch nicht in der Lage sein, in kurzer Zeit diesen relativ geringen Ausstoß an wirklich modernen Waffen wesentlich zu erhöhen. Das kann man auch gut nachvollziehen bei der Luftwaffe, wo der Ausstoß an modernen Kampfflugzeugen noch geringer ist als das, was ich jetzt gerade gesagt habe, für was für Kampfpanzer zutrifft.
Das heißt, wenn das britische Forschungsinstitut RUCI einer aktuellen Analyse zum Schluss kommt, Russland habe die NATO-Länder in der Waffenproduktion 2022 bis 2024 überholt. Wenn ich das jetzt richtig einordne, dann beruht das hauptsächlich darauf, dass alte Modelle wieder instand gesetzt werden. Also es ist für sich die Aussage, ist, sagt wenig aus, oder wie?
Nein, die Studie selber hat ja auch einen Teil, wo sie genau diese Punkte macht, die ich jetzt auch gemacht habe, dass ein großer Teil des Ausstoßes die Instandsetzung alter Lagerbestände sind und dass man nur einen geringeren Teil hat, der wirklich Neuproduktion bedeutet. Im Übrigen muss man dann immer noch die Frage stellen, was bedeutet die Qualität von Neuproduktion? Auch der T-90-Panzer ist jetzt nicht etwas, ist keine Wunderwaffe auf dem Schlachtfeld, auch da hat es große Verluste gegeben und einige Panzer sind sogar im ukrainischen Besitz derzeit. Unterm Strich steht einfach der Punkt, die Russen haben in mehr als 3 Jahren es nicht geschafft, bis Kiew zu kommen. Sie haben den Dnieper einmal kurz überschritten und haben sich dann wieder zurückgezogen, weil sie wussten, im Winter werden sie den Kherson jenseits des Dnieper, also westlich des Dnieper, nicht versorgen können. Dort stehen sie jetzt seit 3 Jahren. Und dann stellt man natürlich die Frage, wenn sie das nicht schaffen, wie wollen sie denn dann das größte Militärbündnis dieser Erde angreifen? Wo ja auch der Laie letztlich nachvollziehen kann an den Zahlen, die offen verfügbar sind, dass Russland unterlegen ist. Das wäre ein Abenteuer erster Güte, zumal Russland ja dann sofort Gefahr läuft, Außenposten wie Kaliningrad zu verlieren. Kaliningrad kann abgedeckt werden durch NATO-Waffen aller Kategorien. Oder die Flotten, die sie haben, in die Häfen und so weiter. Also das ist ein Risiko, das man nicht eingehen wird aus Moskauer Sicht, zumal man es auch mit 3 Nuklearmächten zu tun hat. Welches Risiko stellt man sich denn vor, dass es wert ist, getestet zu werden, wie ein Kollege von mir sagte? Ein existenzielles Risiko testet man nicht. Das vermeidet man.
Wechseln wir kurz zur ökonomischen Seite, beziehungsweise binden wir die ökonomische Seite auch ein, flechten sie ein, weil ich glaube, das Ganze muss man ja immer im Paket auch sehen. Wir wissen, dass die Ausgaben für Militär in Russland 1/3 des Staatshaushaltes verschlingt. Und wenn man geheime Budgetposten noch dazu nimmt, gibt es die Einschätzung, dass das durchaus bis 40% gehen könnte, zumal ja dort, glaube ich, auch Polizei und so weiter und subsumiert wird unter diesen Posten. Die Ausgaben werden kontinuierlich gesteigert. Ich habe eingangs gesagt, dass das Budgetdefizit sich verdreifacht in diesem Jahr auf 1,7% des Bruttoinlandsproduktes. Da muss man dazu sagen, naja, gut, so groß ist das auch wieder nicht. Österreich hat 4,7% im vergangenen Jahr gehabt. Herr Astroff, die erste Frage, wie zuverlässig sind überhaupt die Daten?
Ja, natürlich sind die Daten mit Vorsicht zu genießen. Ja, es gibt offizielle Daten über die Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit und es gibt noch geheime Posten, ja, und da gibt's noch Posten, die nicht direkt im Budget inbegriffen sind, sondern zum Beispiel, es gab auch Studien dazu, es geht auch darum, dass zum Beispiel die Rüstungsunternehmen, sie bekommen subventionierte Kredite oder ganz billige Kredite, das ist auch so eine Art von Unterstützung. Aber ich möchte vielleicht die Zahl, die Sie genannt haben, etwas relativieren, weil Sie haben gesagt, bis zu 40% des Staatsbudgets. Wir reden hier über das föderale Budget, also 40% des föderalen Budgets. Das russische Budgetsystem besteht ja nicht nur aus dem föderalen Budget, sondern auch aus regionalen Budgets. Das heißt, wenn wir, also am besten ist es eigentlich, die Verteidigungsausgaben sowie auch viele andere Ausgabenarten in Bezug auf das BIP zu setzen, in Relation zum BIP zu setzen und nicht zu dem,
also
zum
zur
gesamten
Wirtschaftsleitung.
Genau,
zur Wirtschaftsleitung.
Genau, genau,
ja?
Genau. Wie groß, also wie groß sind die Militärausgaben relativ zur Wirtschaftsleistung, relativ zum BIP? Im vorigen Jahr, zumindest offiziell, waren das circa 6,5%, vielleicht mit so
mit allen Faktoren, die Sie genannt haben, vielleicht kommt man auf 8%. Ja. 8% ist natürlich viel mehr als, ja, zum Beispiel der Präsident Trump hat ja natürlich verlangt, lange Zeit, dass die NATO-Mitglieder mindestens 2% für Verteidigung ausgeben müssen. Es gibt Länder wie Polen, ich glaube, die kommen schon Richtung 5%, also die Balten 4-5% sind die höchsten Verteidigungsausgaben in Europa, soweit ich weiß. Die Ukraine ist eine ganz andere Geschichte. Die Ukraine kommt auf über 30%. Aber das heißt, so gesehen sind diese 8%, das scheint relativ viel zu sein, aber wenn wir in die Geschichte blicken, zum Beispiel wenn wir schauen die 80er Jahre, die 70er Jahre, die 60er Jahre, die USA haben in den 60er, 70er Jahren zum Beispiel zum Teil zweistellige Quoten gehabt. Das heißt, die Militärausgaben im Verhältnis zum US-amerikanischen BIP lag bei 9%, 11%, zum Teil glaube ich bis 14%, ja. Das darf man nicht vergessen. In der Sowjetunion lagen die Verteidigungsausgaben, es gibt natürlich nur Schätzungen, weil, ja, es gab natürlich keine offiziellen Daten, aber es gab Schätzungen. Ich habe die Zahl gesehen, auch so 12-14% in den späten Jahren der Sowjetunion. Das heißt, und damals gab es keinen großen Krieg bis auf Afghanistan, ja, aber eigentlich kann man auch nicht vergleichen. Das heißt, die Tatsache, dass jetzt Russland, das sich im Zustand eines Krieges, eines aktiven Krieges gegen die Ukraine befindet, nur 8% für die Verteidigung ausgibt, ist nicht übermäßig hoch, würde ich meinen.
Alles klar. Dann möchte ich die Frage ausweiten, beziehungsweise etwas anders stellen. Wenn wir uns den ganzen Rüstungsindustriekomplex ansehen, es ist ja nicht neu, der war ja vorher auch da. Es gibt eine große Tradition aus der Sowjetunion, wie wir wissen, wie Sie kurz angerissen haben. Trotzdem ist er ja massiv ausgeweitet worden, jetzt seit dem Beginn des Ukraine-Krieges, seit Anfang 2022. Putin selbst sagte, der Komplex umfasse 6.000 Betriebe mit etwa 3,5 Millionen Mitarbeitern. Statistisch ist es etwas schwierig, dass man das alles nachweist. Da glaube ich, wird die Statistik etwas heikler. Wir sehen im Bereich Waffenproduktion und Munition, dass da in den vergangenen 3 Jahren tatsächlich das vehement gesteigert wurde. Aber interessant ist ja, was sonst noch diesem Bereich zugeordnet werden kann, wo man auf den ersten Blick nicht sieht, dass es wahrscheinlich dem Militär und der Rüstung zuarbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? Wo findet die Rüstung in Russland statt? Also jetzt nicht unbedingt territorial, aber auf welchen Ebenen? Ist da auch der zivile Sektor so stark eingebunden? Wie stelle ich mir denn vor?
Naja, es gibt sehr starke Synergien, würde ich sagen, so zwischen Militärproduktion und Zivilproduktion, so wie es auch in der Sowjetunion der Fall war. Ja, das heißt, gleiche Betriebe haben sowohl Militärgüter als auch zivile Güter produziert. Um ein Beispiel zu geben, zum Beispiel Uralwagonzavod, das ist der größte Panzerproduzent, ja, im Ural, stellt nicht nur Panzer her, sondern auch die Eisenbahnwagen. Ja.
Ursprünglich eigentlich die Bezeichnung
des Eigentlich des ist die Bezeichnung, nicht? Genau. Eigentlich ist die Bezeichnung, ja. Die Statistik, natürlich, Sie haben völlig recht. Also mit Statistik, da muss man, ja, es ist sehr schwierig zu interpretieren, weil es gibt Industriebranchen, Industriezweige, wo man weiß, dass sie einen relativ hohen Anteil an Militärproduktion haben. Man weiß allerdings nicht genau, wie hoch dieser Anteil ist. Aber insgesamt kann man davon ausgehen, dass zumindest 5 Industriebranchen, zum Beispiel elektrische Ausrüstung, Elektronik, Optik, so andere metallische Gegenstände, abgesehen von Maschinen und Ausrüstung. Also diese Branchen, die haben Wachstumsraten von ja über 30%, über 20% und manche sogar über 30% pro Jahr erwirtschaftet in den letzten 2-3 Jahren. Ja, aber wie gesagt, es sind nicht nur Militärgüter drinnen, es sind auch zum Teil Rüstungsgüter drinnen. Und ich glaube, im Westen, man spricht sehr oft über die Militärwirtschaft oder über die Kriegswirtschaft. Ja, also die Kriegswirtschaft treibt das russische Wachstum. Das stimmt nur zum Teil. Also wenn wir uns überhaupt die Wirtschaftsstruktur und die Sektoren anschauen, die besonders hohe Wachstumsraten in den letzten Jahren erzielt haben, das waren vor allem die konsumorientierten Sektoren, ja, wie Einzelhandel, Tourismus, Hotels, Restaurants, Finanzsektor und so weiter. Das sind alle Sektoren, die zwar indirekt von diesem fiskalischen Impuls, von diesen gestiegenen Rüstungsausgaben profitiert haben, aber eben nur indirekt, weil diese Sektoren haben ja mit der Rüstungsproduktion nichts direkt zu tun. Es gibt so eine Schätzung, dass diese Militärproduktion, also die wirkliche Rüstungsproduktion, nur 7% der russischen Industrie beträgt. Ja, und als Anteil vom BIP ist dementsprechend noch viel weniger, so 1,5-2%. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die russische Wirtschaft eine Kriegswirtschaft ist, aber das ist eine Wirtschaft, deren Industriestruktur sich durchaus angepasst hat.
Jetzt sagt das finnische BOFIT-Institut, das ist angesiedelt bei der finnischen Zentralbank und sehr berühmt auch für die Russland-Expertise, die es seit Jahrzehnten hat, in einer Studie vom März dieses Jahres, dass die Sanktionen, die westlichen Sanktionen, zwar die Arten und die Modernität der militärischen Güter in Russland getroffen hat, aber nicht wirklich die Fähigkeit, diese Güter in großen Mengen zu produzieren. Es trifft sich, glaube ich, mit dem, Herr Richter, was Sie vorher angedeutet haben, dass ja die Qualität der Waffen dann doch nicht so hoch ist. Ist dieser Befund von Ihrer Sicht, aus der militärischen Sicht, richtig?
Auf alle Fälle, wenn ich mir ansehe, die Qualität der russischen Streitkräfte, zum Beispiel Flugzeuge der fünften Generation, die dann vergleichbar sind mit einem Teil von Flugzeugen, die die NATO ja seit langem eingeführt hat und die jetzt nochmal gesteigert wird, dann ist der Anteil daran in den russischen Luftstreitkräften weitaus geringer. Und über die Panzerstreitkräfte haben wir gerade gesprochen und so könnte man durch die anderen Kategorien gehen. Die Qualität, zwar können sie Spitzenqualität produzieren, das ist sicherlich richtig. Der Schwerpunkt dieser Produktion bezieht sich aber auf das strategische Gleichgewicht, also auch auf Nuklearwaffen, die man natürlich haben muss, auch Raketen und Marschflugkörper, die man versucht so zu konstruieren, dass man die befürchtete Fähigkeit der Amerikaner über die strategische Raketenabwehr einen Zweitschlag abzuwehren, dass man sie überwinden kann. Also Russland hat lange Zeit sehr viel Finanzen auch, aber auch andere Anstrengungen in diese Entwicklung von neuen Waffensystemen gesetzt, die diese Raketenabwehr überwinden können. Ich denke da an Burevestnik zum Beispiel, also einen atomgetriebenen Marschflugkörper mit großer Reichweite oder ein Untersee, also ein Torpedo, das auch mit Nuklearsprengkörpern ausgerüstet ist, wie Poseidon. Das sind Dinge, die noch nicht in den strategischen Stabilitätsgesprächen, die dann zu Rüstungskontrollabkommen führen, erfasst sind. Das ist aber jetzt ein Gegenstand der neuen Verhandlungen zwischen Russland und den USA, dass man auch solche neueren Waffen dort aufnimmt in die Verhandlungen. Entscheidend aber ist, es gibt sektorale Hochqualität, die man produziert. Und es gibt dann natürlich das, was man an Masse produziert. Darüber haben wir gesprochen. Und da ist ein Kriegsbedarf natürlich anders zu sehen als die Spitzentechnologie, die man dann eher im Frieden noch einmal deutlich fördert. Und deswegen haben wir ja auch im Grunde genommen eine relative Veralterung der russischen Panzerstreitkräfte, weil man jetzt eben ältere Modelle wieder in Dienst stellt oder etwas instand setzt, damit man genügend Masse in der Ukraine auf dem Gefechtsfeld hat. Das ist aber nicht das, was man bräuchte an Qualität, um sich etwa mit der NATO zu messen.
Jetzt frage ich etwas einfacher. Bei welchen Änderungen in der russischen Rüstungsproduktion, wenn man sie erkennt und sieht, würden Sie, Herr Richter, hellhörig werden, dass es doch Vorbereitungen oder Absichten gäbe gegen die NATO oder überhaupt, dass es heikler wird?
Also ich sehe keine Durchbrüche auf kurze Sicht, dass es bestimmte Güter geben könnte, die die Russen dann plötzlich produzieren, die uns überraschen würden. Das liegt auch mit daran, dass man nicht dem Fehler verfallen soll, zu glauben, dass einzelne Waffensysteme Gamechanger in einem Krieg wären. Das ist ja lange Zeit so falsch diskutiert worden, auch in der deutschen Öffentlichkeit. Es gibt keine Gamechanger. Es gibt immer nur das Gesamtsystem an operativen Fähigkeiten und synergetische Effekte, die man durch kluge Führung erreichen kann. Und kluge Führung bedeutet nicht, dass man ein einzelnes Waffensystem hat, das dann die Überlegenheit erzielt, sondern dass man diese synergetischen Effekte durch eine gute operative Führung oder auf der unteren Ebene eine gute taktische Führung so ausnutzt, dass man am Ende einen Vorteil dabei erhält. Und wenn ich mir diese Führungsfähigkeit anschaue, dann kann ich sagen, Sie hat mich in den letzten 3 Jahren nicht überzeugt, aber was wir gesehen haben, dass es eine Anpassungsfähigkeit gibt. Sowohl Ukrainer als auch Russen haben sich in ihrer Gefechtsführung oder in der operativen Führung aneinander angepasst und sind insofern quasi gleichwertig. Also es ist nicht die Rüstungsproduktion oder das einzelne Waffensystem, was mich jetzt überraschen würde, sondern es sind andere Dinge. Zum Beispiel die Frage, meint Russland es ernst mit der Nuklearschwelle, die man ja gelegentlich wieder erwähnt hat, um den Westen abzuhalten, direkt einzugreifen? Würde man zum Beispiel taktische Nuklearwaffen, Sprengkörper, die in zentralen Lagern derzeit disloziert sind, aus diesen Lagern herausnehmen und an die Einsatzverbände transportieren, dann wäre das ein Alarmzeichen. Das können wir aber auch in den letzten 3 Jahren nicht beobachten.
Wenn wir es vielleicht trotzdem noch einmal kurz umreißen, wenn Sie gegenüberstellen, die NATO und Russland, Sie haben vorher angedeutet, selbst Europa ohne die Amerikaner ist den Russen militärisch überlegen. Können wir es ein bisschen konkretisieren? Das heißt, NATO versus Russland, wie sieht hier die Stärke aus bei der Gegenüberstellung? Und dann vielleicht EU, oder was heißt EU, europäische Streitkräfte, europäische NATO-Streitkräfte gegen Russland ohne die Amerikaner. Können Sie uns hier eine Einordnung geben?
Ja, das kann man natürlich machen. Gewöhnlicherweise vergleicht man ja militärische Kräfte, indem man Personal, Kampfpanzer, Kampfflugzeuge vergleicht oder auch Artillerie, Raketenwerfer und Angriffshubschrauber. Das ist die eine Seite und dann eher die weichen Komponenten der Raketenabwehr, der Drohnenabwehr oder der Intelligence und der Satelliten, wenn man das so sehen will, die dahinter stehen. Generell gilt ja, es ist nicht nur die Zahl der Streitkräfte, die von entscheidender Bedeutung sind, sondern die Präzision, mit der sie eingesetzt werden. Und das bedeutet, man muss dann in der Lage sein, eine netzorientierte Kriegsführung zu betreiben. Das heißt, der Zeitraum zwischen Entdeckung eines Ziels und dem Zerschlagen dieses Ziels muss möglichst gering sein. Und das funktioniert nur, wenn man eine intakte Satellitenkommunikation und Satellitenführung hat, einschließlich Ortung, also GPS-Systeme etc. Und wenn ich jetzt diese unterschiedlichen Komponente miteinander vergleiche, dann kann man sagen, die NATO ist natürlich insgesamt Russland konventionell weit überlegen in all diesen Kategorien. Wenn ich jetzt mal unsichere Kandidaten herausnehme oder Kandidaten, die nicht vielleicht sofort überhaupt verfügbar sind, und ich nehme mal nur die NATO-Staaten, die auch EU-Staaten sind, dann sind wir bei bestimmten Komponenten wie Kampfpanzern, aber auch beim Personal, bei Kampfflugzeugen sogar in hoher Maße den Gesamtstreitkräften Russlands gegenüber. Es wäre aber eine falsche Vorstellung, dass die Gesamtstreitkräfte Russlands sich dann also an den baltischen Grenzen versammeln. Denn die müssen ja nur den ganzen russischen Raum abdecken, einschließlich ihrer Nuklearkomponenten, die ja für die Russen überlebenswichtig sind. Das heißt, man kann nicht beliebig Kräfte aus dem pazifischen Raum abziehen, aus Wladiwostok oder auch im nordatlantischen Raum aus Murmansk. Wenn wir jetzt aber nicht nur in die, ich kann Ihnen dazu auch natürlich Zahlen nennen, wenn Sie eine Stichwortzahl wollen, weil die Kampfpanzerzahl wurde ja nun öffentlich diskutiert, da ist alleine die EU mit etwa 2500 Kampfpanzern den Russen durchaus ebenbürtig, die im Moment 2900 Kampfpanzer in den aktiven Streitkräften haben, sieht man aber alle Staaten, auch die südosteuropäischen mit dazu, da wäre dann Rumänien und Griechenland und Bulgarien dabei, dann liegen wir mit über 4500 Kampfpanzern, also weitaus oberhalb der russischen Stärke. Bei Kampfflugzeugen ist der Unterschied noch deutlicher, da liegen wir bei etwa 2000 gegenüber 1200, die Russen im gesamten russischen Raum.
Das heißt, nur die Europäer.
Nur die Europäer, da sind die Amerikaner nicht dabei. Wenn man die Amerikaner mitzählt, wäre das Übergewicht also einfach erschlagend und erdrückend. Insofern sind alle anderen Dinge unrealistisch. Wenn Sie mich aber fragen, gibt es auch Lücken möglicherweise, dann stellt man natürlich fest, dass der Bereich der Raketenabwehr, der Bereich...
Das heißt europäische Lücken jetzt, ja?
Europäische Lücken. Dann stellt man natürlich fest, dass ein großer Teil der Satelliteninfrastruktur, der Intelligence sozusagen, aber auch der Raketenabwehr natürlich USA-lastig ist, was nicht bedeutet, dass wir keine hätten. Natürlich haben wir die auch, aber doch nicht in der Zahl. Allein wenn man jetzt militärische Satelliten mal gegenüberstellt, dann haben die 5 großen europäischen Staaten, Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien und Spanien, zusammen etwa 43 Satelliten. Das ist Kommunikation und das ist Aufklärung. Und wir haben auf der amerikanischen Seite 263 Satelliten, die sich also verteilen über diese unterschiedlichen Kategorien. Und auf der russischen Seite etwa 100. Der Punkt ist, es ist ein Fehler zu glauben, dass die Europäer sich alleine mit den Russen messen müssen. Die Russen und die Amerikaner werden miteinander oder gegeneinander immer ein strategisches Gleichgewicht unterhalten. Das heißt, ein Großteil der Satelliten ist darauf ausgerichtet, dieses strategische Gleichgewicht zu erhalten. Also Aufklärungssatelliten, Frühwarnungssatelliten, aber auch Positionierungssatelliten und Führungssatelliten, die man einfach braucht, um die Präzision von Raketen, Marschflugkörper und so weiter zu erreichen, die nötig ist. Und insofern wäre es unrealistisch, nur diesen Vergleich jetzt zwischen Russland und den Europäern herbeizuführen. Natürlich könnte man jetzt in den Nuklearbereich gehen und die Frage stellen, sind Franzosen und Briten in der Lage, ein nukleares Gegengewicht zu bilden? Aber da wird es dann ein bisschen konzeptionell und philosophisch fast, denn die Frage ist dann, was muss man als Fähigkeit haben, um einen Gegner abzuschrecken, denn Abschreckung ist in dem Fall tatsächlich eine existenzielle Frage. Das hat was mit
mit
der Zerstörung eines Landes zu tun und oder wenigstens seiner Hauptstädte und seiner Industrieinfrastruktur. Und das sind andere Kategorien, die man nicht nur mit Zahlen messen kann, sondern die eigentlich auch sich manchmal sogar der Logik entziehen, wenn man sich die Frage stellt, wie kann es passieren, dass ein nuklear bewaffneter Staat einen nicht nuklear bewaffneten Staat schützen will, dadurch, dass er einen anderen nuklear bewaffneten Staat angreift mit Nuklearwaffen, wohl wissend, dass er im Gegenschlag vernichtet wird. Das sind Grundsatzfragen mit nuklearer Abschreckung, die man nicht in drei Worten nur klären kann.
Ja, sondern ich glaube, die lassen wir heute die, auch beiseite.
Glaube ich, müssen wir das beim nächsten Mal vielleicht diskutieren. Aber dann wird es eben komplex und deswegen glaube ich auch, sollten wir uns heute vielleicht auf die konventionellen Vergleiche
aber es gibt noch begrenzen. Es gibt im Konventionellen noch einen interessanten Punkt, nicht? Die Russen haben ja in 3 Jahren Krieg, so wie die Ukrainer übrigens auch, Kampferfahrung gesammelt, Durchhaltefähigkeit, Anpassungsfähigkeit. Ist das ein relevanter Punkt, der bei den Europäern ja nicht der Fall ist? Die Amerikaner haben das auch. Ist das ein relevanter Punkt oder sagt man, das hat bei modernen Waffensystemen, spielt das keine Rolle?
Moderne Waffensysteme zeichnen sich durch Präzision aus und die müssen dann im Gesamtsystem gesehen werden. Sie haben natürlich recht, auf dem Boden der Frontlinien spielt Kampferfahrung eine Rolle, aber man kann keine Kriege führen, um Kampferfahrung zu sammeln, sondern die muss dann leider mühsam gewonnen werden, aber sie wird auch relativ schnell gewonnen und schon in den ersten Kriegstagen haben wir gesehen, dass die Truppen beider Seiten sich angepasst haben. Auch Russland hatte ja im Grunde genommen keine wirkliche Kampferfahrung. Wenn man mal absieht von Kriegen wie in Tschetschenien, die aber keine Kriege war mit hoher konventioneller Kampfintensität, sondern eher subversive Kriege. Und ähnlich lief es natürlich auch auf westlicher Seite. Natürlich haben wir Interventionen gemacht, aber das waren auch keine hochintensiven Kriege. Fast alle europäischen Staaten standen mit Kontingenten jahrelang in Afghanistan oder in Mali. Trotzdem ist das ein anderes Szenario als das, was man in einem solchen hochintensiven Krieg erlebt. Aber ich glaube, das ist kein entscheidender Punkt. Entscheidend, wenn man schon über Lücken reden will, dann ist es die Frage der Drohnenabwehr, der Raketenabwehr. Da haben europäische Staaten nachzulegen. Das tun sie im Moment. Sie haben viel investiert, um da besser zu werden. Ein anderer Teil ist die sogenannte Durchhaltefähigkeit, die eine materielle Seite hat, aber auch eine personelle. Die Durchhaltefähigkeit materiell bedeutet, man muss genügend Munition und Ersatzteile haben, um auch einen längeren, hochintensiven Krieg durchhalten zu können. An der Stelle hat Europa Lücken, die auch noch tiefer geworden sind dadurch, dass man einen großen Teil der Bestände abgegeben hat an die Ukraine. Das heißt, das muss nachproduziert werden. Aber auch das ist eingeleitet. Und das ist ja auch in wenigen Monaten auch relativ gut zu bewältigen. Wobei die Rüstungsindustrie natürlich letztlich langfristige Verträge braucht, weil sie langfristig auch nur ihre Produktionslinien erweitern kann, sonst würde sich das nicht lohnen. Das ist Aufgabe der Staaten, diese Sicherheit dann herzustellen mit entsprechenden Verträgen. Ein anderer Bereich ist der Bereich des personellen Aufwuchses. Da gibt es auch gerade in der deutschen Armee nach der Aufgabe der Umsetzung der Wehrpflicht, sie ist ja nicht offiziell als gesetzliche Grundlage abgeschafft worden, aber de facto ist sie ja nicht mehr in Kraft. Und das bedeutet, hier muss man sich überlegen, wie man Personalreserven wirklich generieren kann, indem man möglicherweise doch wieder zu einem gewissen Wehrdienstsystem modifiziert zurückkehrt.
Unsere Eingangsfrage war, kann Putin sich einen Angriff auf die NATO überhaupt leisten. Leisten, wir haben jetzt sehr ausgiebig behandelt, militärisch leisten, aber der zweite Aspekt ist, kann er sich den finanziell leisten? Ich habe vorhin schon gesagt, das Budgetdefizit steigt. Andererseits steht Russland sehr wohl vor der Frage, wenn sich der Ölpreis nicht wirklich erholt oder vielleicht sogar noch schrumpft, dass das einnahmenseitig schlechter wird. Das ist ja jetzt im neuen Budgetentwurf bereits enthalten, dass das deutlich zurückgeht, diese Einnahmen. Herr Astorf, die Frage ist wahrscheinlich sehr pauschal jetzt, ja? Denn was heißt leisten? Man kann auf vieles verzichten, man kann dort streichen und so weiter. Wenn man sagt, das Militärische ist einem wichtiger, es gibt noch immer genug Posten, wo man sonst zusammenkürzen kann, zumal wir wissen, dass in Russland das nicht per se einen Aufstand auslöst. Was ist der Spielraum, der finanzielle Spielraum?
Also die fiskalische Lage in Russland ist nicht so schlecht. Ja, also Sie haben gesagt, ja, natürlich der Ölpreisverfall ist ein Problem für die russische Regierung. Das Budget, also das Ziel für das Budgetdefizit für dieses Jahr wurde ausgeweitet, Sie haben gesagt, verdreifacht. Allerdings ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, diese 1,7%, die momentan angepeilt sind, wahrscheinlich wird es mehr sein. Das würde mich nicht wundern. Das könnte auch über 2% liegen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber auch diese 2% oder meinetwegen 2,5%, das ist auch nicht tragisch. Ja, das ist im europäischen Vergleich sind sowohl die Budgetdefizite als auch die öffentliche Verschuldung im Verhältnis zum BIP in Russland sehr, sehr niedrig. Also die öffentliche Verschuldung liegt bei circa 15% des BIP. Welches Land bitte hat noch 15% des BIP in Europa? Ja.
Also in Europa ist die Grenze 60% eigentlich und das hält niemand ein.
Das ist die Maastricht-Grenze. Okay, die osteuropäischen Länder, die schneiden da so manche zumindest besser ab. Aber ja, ich meine natürlich, das ist ein riesiger Unterschied, ob wir über 15% oder 60% reden. Darüber hinaus verfügt Russland noch über fiskalische Reserven. Die sind zwar nicht mehr so hoch wie noch vor 3 Jahren, weil sie wurden zum Teil aufgebraucht, um die Budgetdefizite der vergangenen Jahre zu decken. Aber immerhin der liquide Teil vom nationalen Wohlfahrtsfonds, von diesem fiskalischen Puffer sozusagen, beträgt immer noch fast 2% des BIP. Also insgesamt, ich muss sagen, die fiskalische Situation trotz des Ölpreisverfalls ist nicht so schlecht, aber das bedeutet nicht, dass Russland jetzt wirklich die fiskalischen Möglichkeiten hat, um wirklich einen großen Angriff, ja, auf Europa vorzubereiten.
Herr Richter, noch eine fast abschließende Frage jetzt. Die Warnungen im Westen finden ja vor dem Hintergrund statt, dass der Westen sehr wohl jetzt aufrüstet, nachrüstet, wie Sie schon kurz umrissen haben. Und die Warnungen werden, sagen wir so, sie waren immer schon alarmistisch. Man hat den Eindruck, sie werden in letzter Zeit alarmistischer. Jetzt sagt der Sprecher von Putin, Dmitri Peskov, das ist alles der Versuch, die Gelder für die Aufrüstung im Westen zu mobilisieren, dass man sozusagen den Alarmismus braucht, um zu rechtfertigen, dass man mehr in die Rüstung investiert im Westen. Ist das an den Haaren herbeigezogen?
Ja, zunächst einmal ist es natürlich richtig, dass man eine gewisse Bedrohungsvorstellung haben muss, um Rüstung auch zu rechtfertigen. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich grundsätzlich verteidigen kann, sondern dass es auch einen Anlass gibt, etwas mehr zu tun als vorher. Und den Anlass gibt es allerdings schon, wenn ein Staat seine Sicherheitsinteressen, über die man diskutieren kann, aber wenn ein Staat seine Sicherheitsinteressen mit Gewalt durchsetzt und das in Europa, dann widerspricht das natürlich nicht nur den vereinbarten Prinzipien im Rahmen der OSZE oder auch der Vereinten Nationen, sondern es veranlasst Staaten, insbesondere die an möglichen Frontlinien liegen, dazu Sorgen zu haben, ob sie die Nächsten sein könnten. Also das war ja letztlich der Anlass für Finnland und Schweden, dann auch der NATO beizutreten, weil der große Unterschied zwischen der Europäischen Union und der NATO ist eben die Mitgliedschaft der Nuklearmacht USA. Dass das jetzt wieder in Frage steht, ist eine andere Frage. Aber das ist die Grundmotivation. Insofern ist die Grundmotivation natürlich nicht falsch. Es ist natürlich eine richtige Beobachtung. Sie löst allerdings keine Konflikte. Das ist jetzt auch keine diplomatische Aussage, die ich treffe, wie man Konflikte lösen kann, sondern zunächst mal die militärische. Das heißt, die Europäische Union oder die NATO hat sich daraufhin zum Ziel gesetzt, eine bestimmte Größenordnung zu erreichen, um einen möglichen Angriff abzuschrecken. Ob er tatsächlich realistisch ist, ist eine andere Frage. Aber damit es auch weiterhin unrealistisch ist, aus Moskauer Sicht einen solchen Versuch zu machen, wird man die Abschreckungsfähigkeit erhöhen müssen. Vor allen Dingen gilt das für die baltischen Staaten, für Polen, die ja auch in den Genuss gekommen sind von erheblichen Streitkräfte-Stationierungen, die es mittlerweile dort gibt. Also ein russischer Angriff würde vom ersten Moment an auf Kontingente von über 20 NATO-Staaten treffen vor Ort. Und auch das ist ein weiterer Grund, weshalb ich sage, es gibt keinen Anlass zu Alarmismus. Wer jetzt behauptet, wir hätten den letzten Friedenssommer vor uns oder man traut den Russen zu, mal zu testen, ob die NATO zusammenhält, etwa in Narva, der verkennt die Risikoeinschätzung, die
Estland,
man ja auch
an der estnischen Grenze
an der estnischen Grenze, russischen Grenze. Der verkennt natürlich völlig die Mechanismen, die wirken, wenn ein Militärbündnis dieser Art angegriffen wird, mit einem existenziellen Risiko, das damit ausgelöst würde, kann man nicht spielen. Das ist auch kein Punkt, den man testen kann. Ich glaube, was da wirklich dahinter steht, ist etwas ganz anderes. Es ist nicht, dass das Risikokalkül in Moskau plötzlich so fahrlässig wäre, dass man sowas versucht, sondern es ist das Misstrauen in die eigenen Fähigkeiten und die eigene politische Bereitschaft, sich zu verteidigen. Das kommt ja da zum Ausdruck. Kommen die NATO-Streitkräfte wirklich zu Hilfe? Das ist also eine Frage, die im Baltikum gestellt wird. Und um diese Frage zu beantworten, hat Deutschland zum Beispiel im Falle Litauens gesagt, dann stellen wir euch eine komplette deutsche Brigade vor Ort hin, dann würde jeder Angriff, wenn er denn käme, so unrealistisch es sein mag, aber sofort auf eine komplette deutsche Brigade und damit auf Deutschland als Ganzes stoßen. Und ähnlich verhält es sich ja mit allen anderen nationalen Kontingenten, die im Baltikum stehen. Und das sind insgesamt, wenn man das mit Polen zusammenrechnet, über 20 NATO-Staaten, die ja sehr frontnah stehen und mit denen man sofort in Konflikt geraten würde. Ich halte von so einem Alarmismus gar nichts. Ich glaube, es ist richtig, dass man die Abschreckung stärkt, aber man sollte nicht eine Kriegshysterie herbeireden, sondern sich eher die Frage stellen, wie wir für die Zukunft wieder in eine europäische, gesamteuropäische Sicherheitsordnung kommen kann, in der wir zumindest in großer Sicherheit und nicht instabil Seite an Seite leben. Aber das bedeutet natürlich, man müsste einen Ausgleich herbeiführen von Sicherheitsinteressen. Das ist nicht einfach, aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, es ist möglich. Dafür gibt es die Rüstungskontrolle. Dafür gibt es hier in Wien, wir sind ja schließlich hier in Wien bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und die Organisation gibt es noch und sie hat sich zum Ziel gesetzt, einen einheitlichen Sicherheitsraum ohne Trennlinien zu schaffen, in dem keiner seine eigene Sicherheit zulasten des anderen erhöht. Zu solchen Grundsätzen müssten wir wieder zurückkommen und das ist es, glaube ich, wert, darüber nachzudenken.
Das heißt, wenn ich zur Ausgangsfrage zurückkehre und subsumiere, Herr Astroff hat schon gesagt, finanziell kann sich Russland de facto keinen solchen Angriff oder keinen solchen Krieg leisten oder schwer. Und wenn ich Sie richtig verstehe, militärisch auch nicht.
Das sehe ich so. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum Russland ein solches hohes Risiko eingehen sollte, das nur mit weiteren Niederlagen verbunden wäre oder auch sogar mit einem existenziellen Risiko.
Damit sind wir zum Ende des heutigen Podcasts angelangt. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen rund um die russische Wirtschaft oder rund um Russland bzw. in Russland widmen werden. Seien Sie wieder dabei. Für heute bedanke ich mich bei unserem Spezialgast Herrn Wolfgang Richter fürs Kommen. Danke Ihnen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Herr Wassily Astroff, danke auch Ihnen.
Bitte gerne.
Wir verabschieden uns. Danke, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.